Sie hören den Business Analyse Podcast Wissen, was zählt mit Ingrid und Peter Gerstbach. www.businessanalyse.at. Denn Erfolg beginnt mit Verstehen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Business Analyse Podcasts
Wissen, was zählt
mit Ingrid
und Peter.
Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute ein spannendes Thema für euch vorbereitet, und zwar geht es um die Stakeholder-Analyse.
Ja, Stakeholder-Analyse geht eigentlich darum, mal überhaupt herauszufinden, wer ist relevant für ein Vorhaben in der Business-Analyse.
Was gibt es da für Möglichkeiten?
Naja, die Schwierigkeit ist da eigentlich, Business-Analyse ist irgendwie ein sehr, sehr komplexer Vorgang und ein rekursiver, wo man immer wieder etwas mal macht, unterschiedlich vorgehen muss und immer wieder die Aufgaben wiederholt. Und da stellt sich immer die Frage, ja, womit fängt man eigentlich richtig an? Und ein paar Möglichkeiten sind zum Beispiel, in der Enterprise-Analyse zu beginnen, mal richtig einen Schritt zurück zu machen, um sich das Big Picture anzuschauen, zu schauen, was wollen wir eigentlich erreichen. Ein anderer häufiger Punkt, in der Business-Analyse zu starten, ist, sich existierende Lösungen anzuschauen und die zu beurteilen. Ja, oder ein häufiger Beginn ist auch, eine vorgeschlagene Lösung zu beurteilen, wenn zum Beispiel ja Out-of-the-Shelf-Software gekauft werden soll oder gewisse Lösungen miteinander verglichen werden sollen. Mhm. Aber in jedem Fall ist es ganz wichtig, sich vorher, sozusagen sobald feststeht, was eigentlich der Bedarf ist, sich vorher anzuschauen, wer sind eigentlich die Stakeholder, wer hat eigentlich eine Beziehung zu dem Vorhaben.
Gut, das Wort Stakeholder kommt ja relativ häufig vor in Projekten und in Unternehmen. Ist jedem klar, was ein Stakeholder ist? Also sind das immer Personen, oder wie würdest du Stakeholder definieren?
Ja, am liebsten hätte ich ja immer für diese Begriffe ein deutsches Wort, in dem Fall gibt es aber irgendwie nicht wirklich eins. Interessensvertreter oder trifft es noch am ehesten.
Klingt nach Gewerkschaft.
Klingt nach Gewerkschaft und so. Deswegen, glaube ich, sagen eigentlich alle Stakeholder, in der Hoffnung, dass eh alle wissen, was es bedeutet. Und ja, ich denke, es ist so häufig, dass man es fast nicht erklären muss. Aber interessant ist vielleicht, sich den Wort Ursprung anzuschauen, weil Stake ist ja so der Anteil. Also es geht nicht um das Fleisch, sondern um den Anteil. Vielleicht ist das auch noch bekannt aus Wild-West-Filmen, wo man gesagt hat, Stake a Claim, eben sich im Gold, beim Goldrausch in Amerika, hatte man sich sozusagen seinen Claim gestaked, eben den Anteil an der Parzelle, um dort Gold schürfen zu können. Ja, aber in der Business-Analyse und in der Unternehmenswelt geht es dann doch nicht um Gold, aber...
Weiß eigentlich jeder Stakeholder, dass er ein Stakeholder ist?
Naja, ich glaube eigentlich schon, dass es für die Stakeholder selber klarer ist, wofür sie sich eigentlich interessieren. Mhm. Aber es geht eigentlich eher darum, dass die das Projekt steuern, das Vorhaben, dass denen das bewusst ist, wer alle damit zu tun hat, damit die auch richtig eingebunden sind, weil es gibt nichts Schlimmeres als jemand, der eigentlich wichtig wäre für ein Vorhaben, aber irgendwie nicht richtig eingebunden wird, weil dann kommt es schnell zu U-Boot-Aktionen und schadhaften Verhalten, die das Projekt dann in Gefahr bringen.
Okay, also was macht ein Stakeholder aus? Also was sind Gemeinsamkeiten von den Stakeholdern in einem Projekt?
Ja, im Grunde, kann ich da auch mal zurückgreifen auf das Webinar, was ich letztens gehalten habe über das Business Analyse Core Concept Model. Da habe ich ja darüber gesprochen, welche Kernkonzepte in der Business-Analyse existieren, und Stakeholder ist auch so ein Kernkonzept. Die haben Beziehungen zu anderen Kernkonzepten. Was mal ganz klar ist, Stakeholder, die haben natürlich Bedürfnisse. Bedürfnisse, Needs, Unternehmensneeds. Und Stakeholder sind alle die irgendwie an der Veränderung, um die es hier geht, beteiligt sind. Dann sind Stakeholder die zu bauende, die zu entwickelnde Lösung benutzen, also zum Beispiel Endanwender. Und in Betracht auf die Akte der Situation, in der wir uns befinden, sind Stakeholder all die sozusagen einen bestimmten Blickwinkel einnehmen, die einfach die Situation oder so einen bestimmten Blickwinkel, der uns interessiert, betrachten. Ja, und durch die Werte, die unsere Veränderung erzeugt, durch diese Werte werden Stakeholder motiviert, belohnt oder möglicherweise wird auch Wert von einem Stakeholder auf einen anderen übertragen und verringert sich dadurch bei einem. Ja, und Stakeholder haben natürlich auch Beziehungen untereinander.
Okay, und ein Projekt hat normalerweise mehrere Stakeholder. Also wir werden kaum einen Business-Analysten in einem Projekt finden mit einem Stakeholder, nehme ich mal stark an.
Genau, ja, sonst wird es, glaube ich, ein bisschen langweilig.
Gut, und wie finde ich die Stakeholder heraus? Die werden auch nicht aufzeigen und sagen, ich bin ein Stakeholder, oder?
Naja, manchmal tun sie das vielleicht sogar. Aber im Grunde sollte man genau mit dieser Analyse beginnen, sobald der Bedarf feststeht in der Business-Analyse analysieren soll. Und ja, genau, die Kernfrage ist eben, ja, wer ist jetzt betroffen? Und ich sag mal, für den Business-Analysten ist es hier vor allem wichtig, dass er sehr kommunikativ ist und einfach auf die Leute zugeht, um herauszufinden, wer ist denn eigentlich tatsächlich Stakeholder. Klassischerweise passiert das im Rahmen von den ersten Kickoffs-Meetings, überlegt man sich vielleicht im Vorfeld schon, wer kann überlegt sein, setzt sich in einer kleinen Gruppe zusammen, macht ein Brainstorming, wer denn so überhaupt betroffen sein kann, wen man da einladen sollte in ein erstes Meeting.
Also ich stelle mir das jetzt so vor, dass ein Projekt wird aufgerufen, also wird ausgeschrieben und der Business Analyst steht jetzt vor der Aufgabe, die Stakeholder herauszufinden. Welche Möglichkeiten hat er dazu?
Ja, hauptsächlich eben im Rahmen, ich sag mal ganz am Anfang, Gespräche natürlich mit den Projektauftraggebern, schauen, wer ist betroffen. Und hier geht es vor allem darum, immer weitere Kreise zu ziehen. Man setzt sich vielleicht gemeinsam mit einem Projektleiter, falls es in dieser Phase schon einen gibt, zusammen oder eben mit den Projektauftraggebern und überlegt sich gut, wer ist alle betroffen? Eben diese Fragen und diese Beziehungen, die ich vorher genannt habe, auf wen trifft das alles zu? Ja, und dann zieht man immer weitere Kreise und kommt zu immer neuen Stakeholdern, indem man zum Beispiel die bereits identifizierten Stakeholder interviewt und im Rahmen von Interviews oder schon Anforderungsworkshops eben sich weitere Stakeholder geben. Ja, oder sozusagen man macht's mal allein im stillen Kämmerchen und schaut sich zum Beispiel im Rahmen einer Organisationsmodellierung an, wie ist die Organisation eigentlich aufgebaut.
Da gibt es aber sicher auch irgendwelche Tools oder Hilfsmittel, die einem Business-Analysten dabei helfen, die Stakeholder zu identifizieren, oder?
Zum Beispiel, wenn es um die Organisation geht, die meisten großen Organisationen haben ja im Intranet ein Organigramm, wo man einfach sich durchklicken kann, meist auch irgendwie interaktiv oder bei kleinen Unternehmen existiert es vielleicht in einem PDF. Und das ist schon mal ein guter Ausgangspunkt, sich einfach anzuschauen, okay, was haben wir alles für Abteilungen und so in einer Art Checklist immer zu sagen, gut, die sind irrelevant, aber die sind wichtig. Also einfach, dass man niemanden vergisst. Wenn man das nur so im Brainstorming macht, dann kommt man vielleicht auf breitere Interessensgruppen, aber vergisst vielleicht einfach welche, ja, weil halt keiner gerade dabei gesessen ist, der an diese eine Abteilung gedacht hat. Und wenn man dann nur so Organigramm durchschaut und sagt, Marketing, das stimmt, Marketing haben wir ganz vergessen, aber die sind eigentlich für das Vorhaben doch interessant. So kann man ganz gut drauf kommen.
Aber das ist ja, glaube ich, prinzipiell auch immer ganz gut, wenn man neu in einem Unternehmen ist, dass man sich mal als Business Analyst auch das Organigramm ansieht und schaut, welche Abteilungen gibt es da überhaupt, wie könnten die miteinander interagieren. Das ist ja auch unabhängig jetzt von der Stakeholder-Analyse ganz gut, oder?
Ja, ich glaube, das sollte man immer wissen, um auch gewisse Beziehungen und Einflussnahmen innerhalb der Organisation zu verstehen. Und ich sag mal, für einen Business-Analysten, der vielleicht von extern geholt wird, ist das absolut wichtig, um das zu verstehen, weil man schon davon ausgehen kann, dass das auch in der Realität diese Machtgefüge übereinstimmen, aber halt nicht immer. Es gibt natürlich auch Informelle, die sich im Organigramm nicht wirklich darstellen, ja. Aber gerade auch in einem großen Unternehmen sind auch Business-Analysten, die schon lange im Unternehmen sind. Eigentlich, da kann man immer wieder was lernen, weil ja, sobald ein Unternehmen mehr als 1000 Mitarbeiter hat, dann wird es einfach unübersichtlich.
Na gut.
Und dann kennt man mal nicht mehr alle Abteilungen, Gruppen möglicherweise, weil es einfach schon zu viele Personen involviert sind.
Gut, also wir hatten mal das stille Kämmerchen, wo sich der Business-Analyst hinsetzt mit dem Organigramm. Und auch ein Brainstorming macht. Was gibt es noch?
Ja, eine andere Sichtweise wäre, sich vielleicht nicht das statische Organigramm anzuschauen, sondern sich eigentlich das dynamische Verhalten, die Arbeitsabläufe anzusehen, sprich die Prozesse. Und wenn es das gibt im Unternehmen, eine Prozessmodellierung, dann ist es natürlich auch interessant, sich die anzuschauen. Wo gibt es Leute im Prozess, die eine gewisse Tätigkeit durchführen? Das heißt, einfach sich die Prozesslandkarte anschauen, dort schauen, was sind dort Akteure im Prozess. Ja, und das sind dann, weiß ich, wenn es zum Beispiel um den Vertrieb geht, dass man sich den Vertriebsprozess anschaut, wer ist da eigentlich alle involviert, wer macht das Angebot, wer schickt es aus, wer holt es ein, wer telefoniert nach, wer, wenn dann die Bestellung reinkommt, wer macht das tatsächlich, gibt es da noch irgendwelche Gruppen, das in einem sauber gezeichneten Prozessdiagramm kann man genau das alles finden und auch so, sag mal, statisch durch die Analyse von Dokumenten, ja, Stakeholder identifizieren.
Na gut, das ist jetzt sozusagen die Theorie und ich gehe jetzt mal davon aus, dass du ein paar Stakeholder identifiziert hast. Ansprechen wirst du sie trotzdem müssen, oder?
Ja, das hängt natürlich davon ab, um wen es sich handelt. Ich meine, es können natürlich, wer kann jetzt konkret alle Stakeholder sein? In der Business-Analyse ganz wichtig sind natürlich die Fachexperten, von denen die Anforderungen kommen. Aber auch Umsetzungsexperten, sei es zum Beispiel aus der IT, Entwickler, Architekten, einfach Experten in der Softwareentwicklung zum Beispiel. Natürlich alle Projektrollen, Projektmanager, der Sponsor, das Management, Geldgeber vom Projekt, vielleicht Controlling, Marketing oder in der Qualitätssicherung. Also wir haben da ganz vielfältige Bilder von Stakeholdern. Ja, und da ist es jetzt vor allem wichtig, sich zur Angewohnheit zu machen, die Leute auch wirklich direkt anzusprechen. Das erlebe ich halt immer wieder in Coachings von Business-Analysten im Mentoring, dass sie oft ein bisschen zu introvertiert sind in diesem Schritt. Also das ist generell gerade in Großunternehmen, wo es doch so ist, dass man einfach sich nicht mehr persönlich kennt, tendieren die Leute. Da ist doch eine Hemmschwelle. Da hängt natürlich auch immer von der Unternehmenskultur ab. Ja. Und vor allem, man sagt immer so, ab 100, 150 Mitarbeitern kennt man nicht mehr alle persönlich. Und dann spricht man natürlich vor allem mit denen, die man bereits kennt, wo sich schon gewisse, wo eine Beziehung schon da ist. Und wenn man das als Business-Analyst auch macht, dann hat man ein Problem, weil dann vergisst man die, zu denen man keine Beziehung hat. Und wenn man andere Stakeholder vergisst, vergisst man auch Anforderungen oder übersieht Anforderungen und das gilt zu vermeiden.
Das ist schlecht, ja.
Das heißt, auch ein Business-Analyst, der vielleicht von seiner Persönlichkeit ein bisschen introvertierter ist, sollte sich da ja an der Nase nehmen und schauen, dass er da wirklich auch schnell eine Beziehung aufbaut zu den Personen.
Okay, und hast du da einen Tipp? Also empfiehlst du da einfach das Handy nehmen und anrufen und fragen oder an der Tür klopfen oder also wirklich proaktiv?
Genau, proaktiv agieren. Ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, und das ist halt in der heutigen Zeit, schreibt man halt sofort E-Mails. Und ein E-Mail ist einfach sehr unpersönlich und das dauert vor allem einfach lang, bis man dann eine Antwort hat. Ja, es kriegen dann alle am Tag 50 E-Mails oder mehr und sowas bleibt dann einfach schnell liegen, gerade von jemandem, den man dann nicht kennt, wo man nicht genau weiß, wer das ist. Da schaut man vielleicht noch, es ist jetzt nicht irgendwie eine Führungskraft, dann wird schon nicht so wichtig sein, da melde ich mich morgen und dann vergisst man es. Und dann verzögert sich das alles. Aber gerade diese Stakeholder-Analyse, da muss ganz am Anfang eigentlich, muss man schnell Kontakte finden, weil sich das in Runden immer erweitert. Man fragt dann den und der sagt dann, eigentlich er ist für das Thema nicht zuständig, aber frag mal den Herrn Huber. Und so wird man sozusagen weitergeleitet. Deswegen am besten anrufen, kurz mal reden, dann erfahrt man am meisten und dann ist vor allem schon eine Beziehung aufgebaut.
Na, und du hast ein Gesicht dazu. Also du weißt konkret, mit wem du sprichst, wie der Herr Huber aussieht. Er hat ein Bild von dir als Business Analyst. Er weiß, wen er sozusagen ansprechen muss, wenn es um irgendetwas im Projekt geht, um irgendetwas Wichtiges. Also ich glaube, diese Beziehung ist ja auch ganz wichtig, oder?
Genau, die soll ja eigentlich in beide Richtungen gehen. Also das dass sozusagen ja, eine Kommunikationsbeziehung aufgebaut ist und wenn die mal da ist, dann wird sie auch genutzt.
Mhm. Und die kann man über E-Mail schwer herstellen.
Ja, also zumindest ticken doch die meisten Menschen so, dass es einfach das persönliche Kennen, das Gesicht kennen einfach hilft.
Das ist auch unsere Erfahrung, ne, dass die Leute dann irgendwie dankbar sind, wenn sie selber auch als Stakeholder ein Gesicht haben und wissen, okay, das ist der Business Analyst, der ist jetzt dafür zuständig und wenn ich Fragen habe, kann ich zu dem gehen und der ist eigentlich eh ganz nett und
genau, ja.
Und der kennt mich persönlich auch. Also das ist sozusagen auch wichtig zu sagen, ja, wir haben doch darüber gesprochen.
Ja, und da sind wir als Business Analysten einfach Brückenbauer in der Kommunikation. Und da geht es auch natürlich darum, sich hinzustellen, zu sagen, ich bin das, ich mache das. Wenn es irgendwie Fragen gibt zum Projekt, kommt zu mir, ich nehme das alles auf und ich unterstütze diese Kommunikation und sorge dafür, dass eure Interessen gewahrt werden in dem Projekt. Mhm. Also wenn man sich da, denke ich, proaktiv darstellt als Person, die vermittelt und wo Wünsche und Bedürfnisse gut aufgehoben sind, ja, dann nutzen die Leute das, weil das ist einfach ein Gesprächsangebot, ja, was man nur machen muss, dann wird es auch genützt.
Ja, und der erste Schritt ist immer der schwierigste, also nicht erst Kopfkino entstehen lassen, sondern wirklich gleich zu Beginn anklopfen, sagen, hallo, ich bin der Business Analyst aus dem und dem Projekt, haben Sie kurz Zeit?
Genau, ja. Und ich mache auf der anderen Seite, gerade wenn ich mit vielen neuen Personen zu tun habe, mache mir auch meistens ja so eine Liste, wo ich einfach aufschreibe, okay, mit dem habe ich jetzt gesprochen. Mhm. Wenn es im Internet nicht irgendwie auch Fotos gibt oder so, dann schaue ich mir das eben diese Fotos dir, ja, anschaue, weil ich merke mir dann einfach die Gesichter am Anfang nicht. Wenn du innerhalb von einem Tag mit 30 neuen Leuten sprichst, keine Chance. Also da muss man sich auch zugestehen und einfach Listen schreiben, mit wem habe ich jetzt gesprochen und kurz, was der wesentliche Punkt war. Mhm. Ja, und dann erinnert man sich später auch wieder dran. Ja, das ist
ein hast ja auch immer ein Foto bei den E-Mails.
Genau, ja, ich schaue eigentlich immer, dass ich im Adressbuch, wenn es welche gibt, auch Fotos einbaue, weil es hilft mir einfach, wenn ich dann eine E-Mail bekomme oder wenn ich einen Anruf bekomme, dass ich am Handy gleich genau das richtige Gesicht vor mir habe.
Das klingt ja spannend. Gibt es sonst noch Stakeholder?
Ja, wir haben jetzt viele eigentlich schon angesprochen, die jetzt sich intern im Unternehmen befinden. Interessant wird es natürlich auch, wenn Projekte auch eine Außenwirkung haben. Mhm. Sei es zum Beispiel zu Kunden hin, zu Lieferanten oder oft ist auch der Betriebsrat involviert, gerade wenn es um Themen geht, wo der Betriebsrat auch rechtlich ein Mitspracherecht hat.
Also der Betriebsrat als Stakeholder.
Genau, ja, ist natürlich auch ein ganz wichtiger, je nachdem, um welche Themen es geht. Das kann sich natürlich auch weiterziehen bis zu Gewerkschaften, wenn es halt wirklich ein Thema ist, das dann das Streikpotenzial hat, ja, wie zum Beispiel gerade bei Amazon. Und andere externe Stakeholder können zum Beispiel Regulatoren sein, falls es da welche gibt, die einfach ja, bestimmte Constraints vorgeben.
Also es ist ein ganz vielfältiges Feld eigentlich.
Genau, ja.
Stakeholder sind überall unter uns.
Genau, diese Scheiben, diese Schichten, die sich entwickeln, die sich ergeben aus ganz zentral involvierten Personen und ganz entfernten, die werden häufig auch dargestellt in so einem Zwiebeldiagramm.
Okay, wie sieht dieses Zwiebeldiagramm aus? Kann ich mir das selber zeichnen oder?
Ja, ist im Grunde ganz einfach. Also ich mache das meistens auch wirklich nur so auf dem Flipchart, so im ersten Kicker, um das mal darzustellen, worum es eigentlich geht. Und da zeichnen wir in der Mitte das Projektteam rein, vielleicht auch mit den Namen oder mit den Abteilungen, die da involviert sind. Deswegen heißt es auch Zwiebelmodell, weil drumherum gibt es dann die Schicht der Betroffenen. Das können jetzt eben zum Beispiel Endanwender sein oder die Personen, die in dem betroffenen Prozess arbeiten. Ja, und draußen herum gibt es dann noch die Organisation, die vielleicht mit dem Vorhaben nicht direkt zu tun haben, aber eben, ja, entweder der Scope erweitert sich noch und sie sind dann plötzlich doch enthalten, ja, oder sie haben einfach eine Randbeziehung, weil sie halt in dem Organisation sind, wo es Änderungen gibt.
Also die Zwiebel als erste Visualisierung, um einmal einen groben Überblick zu bekommen.
Genau, ja.
Mhm. Ja, die sollte man vielleicht auch in die Shownotes kurz stellen, damit...
Ja, wenn man ein Beispiel
genau
aufnehmen.
Sich das vorstellen können. Na gut, das sind jetzt einmal die Stakeholder. Aber es wird ja nicht nur einen Stakeholder eben geben, oder? Da beginnt ja die Schwierigkeit.
Ja, nämlich, also Stakeholder können ja, also der Begriff wird meistens so verwendet, einzelne Personen oder eben auch Gruppen von Personen, um das zusammenzufassen. Weil ja, je größer ein Projekt ist und je mehr Personen auch betroffen sind, es kann ja auch gerade in einem Unternehmen, wenn es zum Beispiel eine neue Software gibt, die jeder nutzen muss, ist jeder betroffen. Aber man kann halt dann doch nicht mit jedem sprechen. Deswegen ist auch immer die Frage, okay, ist jetzt ein Stakeholder, ist es jetzt eine Gruppe von Stakeholdern oder von gleichartigen Stakeholdern?
Und je mehr Menschen, desto komplizierter.
Genau, ja. Also da gibt es halt recht, sag ich mal, Stakeholder können da recht homogen sein. Da sagt man, das ist halt eine Abteilung, die besteht aus 100 Mitarbeitern und alle 100 haben im Grunde dieselbe Aufgabe. Zum Beispiel in einem Callcenter machen eigentlich dieselben Tätigkeiten mehr oder weniger. Vielleicht gibt es drei unterschiedliche Skill-Levels oder Skill-Gebiete, die man halt berücksichtigen muss. Aber in so einem Fall reicht sich einen Spock, Single Point of Contact, oder halt so einen Repräsentanten herauszuholen, um mit dem zu arbeiten. Der kennt sozusagen seine Leute und kann sozusagen als Repräsentant für andere arbeiten.
Das ist dann der Stützpunkt, der Spock.
Genau, ja, zu dem, der halt sozusagen der Single Point of Contact, der Punkt, wo sich das Wissen sozusagen über diese Stakeholder-Gruppe sammelt. Ja, aber da muss man da auch immer aufpassen, weil ob diese Repräsentanten auch wirklich die Stakeholder dahinter repräsentieren.
Was heißt das?
Naja, es kann auch einfach sein, dass die vielleicht Teamleiter sind oder vielleicht früher mal da operativ gearbeitet haben, aber einfach schon seit ein, zwei Jahren nicht mehr operativ im Geschäft drinnen sind, sondern eben Führungsaufgaben übernommen haben.
Und damit andere Interessen?
Einerseits andere Interessen, aber andererseits vielleicht auch nicht mehr die Feinheiten kennen und sozusagen vom Hörensagen das vermitteln, aber vielleicht eben nicht mehr so nah dran sind. Und da muss man halt auch aufpassen als Business Analyst, wenn man sich solche Repräsentanten sucht, die man natürlich braucht, auch immer darauf aufmerksam zu sein, stimmt das alles? Man muss ihm natürlich trauen, weil da ist Vertrauen natürlich alles. Es ist jetzt auch gar nicht bös gemeint, aber es kann einfach passieren, ja, dass es nicht zusammenpasst. Und diese Möglichkeit muss man zumindest in Betracht ziehen.
Hast du eh gerade gesagt, dass der einfach operativ nicht mehr so involviert ist und dadurch einfach einen anderen Blickwinkel einnimmt.
Genau, ja.
Sind andere Interessen und der definiert das Ganze vielleicht anders als jetzt der Entwickler, der dahinter sitzt.
Ja, oder halt der wirklich der Endanwender, der jeden Tag mit dem System arbeitet, der sagt vielleicht, na bitte, wir brauchen jetzt nicht diesen ganz tolles User Interface mit Google Maps Integration und so, ich brauche einfach meine Daten und das ist alles schnickschnack, uninteressant, und die Führungskraft, die hat vielleicht das irgendwo anders gesehen und denkt, ja, wäre doch cool und ist total wichtig. Ja, da muss man halt immer schauen, wer ist der Repräsentant und repräsentiert da diese Stakeholder-Gruppe wirklich.
Was ich mir auch vorstellen kann, ist das, wenn ich das zum Beispiel in unseren Projekten sehe, je größer die Unternehmen sind, desto größer ist die Entfernung der einzelnen Stakeholder auch wirklich geografisch zueinander.
Das kann natürlich sein. Das ist ein wichtiger Punkt, den man auch erheben soll, ja, diese geografische Entfernung. Weil das hilft, also in meiner Liste, die ich da oft für mich auch erstelle, wenn Stakeholder geografisch verteilt sind, notiere ich das natürlich auch, um ja darauf einzugehen, okay, dass ich nicht vergesse, ja, der kommt aus Deutschland, den kann ich jetzt nicht schnell mal eine E-Mail schreiben, wo treffen wir uns in der Kantine. Und oft hat man halt mit vielen Leuten zu tun, weiß gar nicht mehr im Kopf, wo sich die eigentlich befinden. Ja,
ja, und die an einen Tisch zu kriegen.
Genau, da muss man natürlich rechtzeitig dafür sorgen, falls man einen Kickoff macht gemeinsam, wo die vor Ort sein müssen, dass sie die Reise planen, pipapo, das sind halt natürlich alles Dinge, die man da berücksichtigen sollte.
Gibt es noch irgendwelche Komplexitäten, die auftreten können?
Ja, zum Beispiel ähnlich wie die geografische Verteilung, die zeitliche Verfügbarkeit, zum Beispiel wenn wichtige Stakeholder einen Halbtagsjob haben beispielsweise und man ruft dann immer am Nachmittag an und denkt sich, der hebt nie ab, ist vielleicht nicht so gut. Ja, oder auch generell, ob ein ob ein Thema überhaupt von einem Stakeholder, von einer Stakeholdergruppe komplett abgedeckt wird. Ja. Mhm. Also gerade wenn Unternehmen sehr stark prozessorientiert sind, ist es doch häufig so, dass bestimmte Personen einfach im Prozess ein kleines Rädchen bedienen und oft gar nicht wissen, was ist vorne und was ist hinten. Mhm. Was passiert da eigentlich alles noch? Und dann kannst du eigentlich zu 17 Leuten gehen und hast immer noch kein komplettes Bild. Also das ist so eine Komplexität, die oft hineinbringt, ja, wenn es dann eben darum geht, im Vertriebsprozess. Der Vertriebsmitarbeiter weiß vielleicht gar nicht, was hinten alles passieren muss, damit das, was er vorne verhandelt hat, eigentlich tatsächlich hergestellt wird. Und durch so einen Prozess durchzuschauen, das kann sehr komplex sein. Und solche, ja.
Also da ist der Business Analyst nicht nur Dolmetscher oder Brückenbauer, der Beziehungen aufbaut, sondern eigentlich auch Detektiv, der Fragen muss.
Genau, und sich weiter hangelt von einem zum nächsten.
Und nicht aufgibt, bis er wirklich das komplette Bild hat.
Genau. Mhm. Also er hat das Glück und findet irgendwo im Intranet ein Prozessdiagramm, was alle Fragen beantwortet und aktuell ist.
Das sollte er dann gleich verkaufen.
Ja, genau, das ist eine wertvolle Ressource, aber die ist halt meistens doch nicht so gegeben, auch wenn es oft schöne Bildchen gibt.
Naja, vor allem wird das ja auch ein bisschen die Aufgabe des Business Analysten ersetzen in der Phase. Ist ja auch nicht so toll.
Natürlich, ja, so auch gesehen, aber es ist auch einfach. Die Welt dreht sich einfach weiter und wenn sowas vor 2 Jahren gezeichnet worden ist, muss irgendwer das sicherstellen, ist das tatsächlich noch so.
Mhm. So, jetzt haben wir alle Stakeholder analysiert, sagen wir mal. Wir haben die Komplexität abgedeckt, alle sind entlarvt, alle sind enttarnt. Wie geht's weiter?
Ja, das Wichtigste ist eben jetzt mal eine Beziehung aufbauen zu diesen Stakeholdern, alle an Bord holen und ja, mehr herausfinden über sie.
Über ihren Einfluss oder?
Ja, einfach mal, was wollen die eigentlich? Wie ist ihre Einstellung zu den Themen, in denen es in der aktuellen Veränderungsprozess um das geht? Was denken sie zum Beispiel über Unternehmensziele? Mhm. Werden die Unternehmensziele, die ja zu dem aktuellen Vorhaben geführt haben, werden die unterstützt? Oder gibt es ein paar, die sagen, na, sehr Blödsinn? Mhm. Dann natürlich auch die Projektziele. Glauben die Leute an die Projektziele? Haben sie vielleicht selbst oft existierende Zielvereinbarungen in den Unternehmen, wo dann Mitarbeiter einfach ein gewisses Ziel vor Augen haben, was sich möglicherweise nicht oder nur zum Teil mit dem Projektziel deckt? Das herauszufinden oder ob irgendwelche Vorurteile über das Projekt oder über die Themen existieren. Mhm. Was gibt es noch für Beispiele? Ja, ganz interessant ist natürlich auch immer zu wissen, hat der betroffene Stakeholder Nachteile durch das Projekt? Also die sind natürlich ganz, ganz, ganz wichtig, die zu wissen, weil ja, da kommt es halt dann oft vor, dass so ein Stakeholder sich das Projekt im Grunde torpediert, bewusst oder unbewusst. Und ja, wenn man das nicht weiß, ja, dann ist es auch schwierig, auf diese Bedürfnisse von den Stakeholdern einzugehen.
Naja, weil es sind ja Veränderungsprozesse, Projekte, in denen wir arbeiten und die bestehen auch immer aus diesem sozialen Gefüge. Dort, wo Menschen sind, sind soziale Gefüge und das sind einfach zahlreiche Akteure und Interessensgebiete auch, die diese vertreten und jeder hat da seine eigenen Ziele, aber auch Ängste und Hoffnungen, was dieses Veränderungsprojekt mit sich bringt.
Ganz genau, ja, und da bist du ja auch Spezialistin in dem Bereich, wenn es dann mehr in die Psychologie geht, wie Menschen ticken.
Ja, also es gibt da einen Sozialpsychologen, der hat Pionierarbeit geleistet, das ist der Kurt Lewin, ein Pole. Und der hat eigentlich den Begriff der Feldaktivität oder des Kraftfeldes entwickelt.
Klingt jetzt etwas esoterisch.
Ja, ist es aber nicht, keine Sorge. Also es kommt jetzt kein Hokuspokus, sondern er versteht das Kraftfeld eben Kräfte, die in sozialen Systemen entstehen, wo die Mitglieder ineinander wirken. Also die Mitglieder reagieren ständig aufeinander, sei es, dass sie positiv, sei es, dass sie negativ auf das Handeln des anderen einwirken. Mhm. Und so üben sie dann eben auch einen Einfluss aufeinander aus, ob und unter welchen Bedingungen sich dann auch die Mitglieder wohlfühlen oder auch nicht wohlfühlen. Das heißt, dass sie eben nonverbal durch Kopfnicken und Zustimmung. Also es sind schon so kleine Feinheiten, die einfach das soziale Machtgefüge, diese Kraftfelder aufbauen. Das kann man sich so vorstellen wie Gummibänder, dass die alle mit Gummibändern...
Die einzelnen Stakeholder sind genau, so verbunden.
Genau, die sind mit Gummibändern verbunden und der eine zieht in die Richtung und das kann den anderen wieder zurückholen, weil, ja, das ist halt ganz wichtig, diese Kraftfelder zu kennen.
Und wie kann man die erforschen, erkennen?
Naja, es kann so eine Kraftfeldanalyse stattfinden. Dabei ist es wichtig, also die Frage ist immer, was willst du erkennen? Warum willst du erkennen? Also wieso ist das wichtig? Es ist einmal wichtig, um zu sehen, wie viel Macht und Einfluss diejenigen überhaupt besitzen. Das ist was anderes, ob sie sagen, ich habe Macht und Einfluss oder ob sie es auch tatsächlich haben. Also ob sie es auch von den anderen zugestehen.
Ja, ich denke, da kenne ich vor allem den Unterschied. So formellen Einfluss eben durch eine Führungsposition oder auch informellen Einfluss. Es gibt einfach oft einen ganz normalen, sage ich mal, Mitarbeiter, das sind halt meistens die schon lange im Unternehmen sind, die einfach so die grauen Eminenzen sind.
Genau, ja.
Und wenn irgendetwas entschieden werden muss, dann fragt sogar die Führungskraft den, du, ist das jetzt eh gescheit, was wir da machen? Ja, sowas meinst du?
Ja, genau, das sind die vielleicht jetzt gar nicht hierarchisch gesehen eine Führungsposition einnehmen, wie du sagst, sondern das sind die im Hintergrund so ein bisschen die Fäden ziehen. Mhm. Und es ist ganz wichtig, die auch zu identifizieren, um zu wissen auch, okay, ist er jetzt ein Befürworter von dem Projekt oder kann er mir irgendwie Probleme machen, weil der irgendwie, und wie komme ich auch an den sein Wissen heran? Also auch zu wissen ein bisschen, wie der tickt, ein bisschen zu schauen, ein bisschen den zu studieren, auch zu schauen, was könnte der für Interessen dahinter haben. Mhm.
Das heißt, das Bild von diesen Gummibällen, die da oder durch Gummifäden, Bänder verbunden sind, die sind vielleicht auch die Knotenpunkte unterschiedlich groß und klein.
Ja,
und
das kann auch manchmal ausgeleiert sein. Also dass die Führungskraft eigentlich überhaupt keinen Einfluss auf seine Mitarbeiter hat, warum auch immer. Das kann verschiedene Gründe haben. Und es ist halt eben wichtig, sich anzusehen, ob es Seilschaften gibt in diesen Kraftfeldern.
Aber das Wort Seilschaften ist ja schon so wie diese Gummibänder eigentlich.
Siehst. Also ob es informelle Netzwerke gibt oder eben nicht. Und dann musst du halt schauen, okay, befürworten die mein Projekt oder stellen die sich quer? Und wenn sie sich quer stellen, wie kann ich die zu Befürwortern überhaupt machen? Mhm. Und dazu eignet sich auch eine grafische Darstellung von den Kraftfeldern. Das kann man am besten auf einem Flipchart machen und dazu schaust du dir mal die wichtigsten Akteure an, so wie du jetzt gesagt hast, durch die Stakeholder-Analyse, sei es jetzt durch Organigramm oder was auch immer.
Ja, identifiziert. Mhm.
Genau, und die trägst du auf der horizontalen Ebene ein und auf der vertikalen dann deren Einfluss, also was die tatsächlich für einen Einfluss haben. Das
sind diese Pfeile dann.
Genau, also du kannst das irgendwie mit Farben oder Pfeilen darstellen. Und was toll ist, wenn du auch Beziehungen erkennst. Also sei es jetzt, dass du im Meeting erkannt hast, okay, du hast die, da gibt es irgendwie eine Gruppe, eine Seilschaft, die arbeiten immer zueinander. Und das ist irgendwie einfach zu denen dann für dich visuell mit Farben oder mit Pfeilen das einzeichnen und schauen. Und das dann auch ergänzen immer wieder, schauen, ob die sympathisch sind. Manchmal gibt es ja auch einfach den finden, die unsympathisch, warum auch immer.
Ich meine, solche Dinge, die können halt manchmal schwierig werden. Also solche Flipcharts, wenn man die in kleinen, vertraulichen Rahmen erstellt.
Oh Gott, nein, die sollst du ja nicht am besten noch aufhängen irgendwo.
Vergessen auf dem Flipchart und hinausgehen und dann kommen die Nächsten rein und sagen, aha, interessant.
Ja, na um Gottes Willen, also das ist etwas, was wirklich, also was du auch am besten nur für dich machst oder im Business-Analyse-Team, wo ihr das besprechen könnt, aber das muss halt streng vertraulich sein, weil du darfst nicht vergessen, manchmal ist es den Personen auch gar nicht bewusst, wie die miteinander agieren. Die wissen nur, den finde ich irgendwie doof oder der hat immer so depperte Vorschläge und spüren gar nicht, dass da einfach schon so Dynamiken entstanden sind oder Verhaltensweisen.
Also, ich kenne es halt andersrum aber auch, dass ich meine, oft gibt es einfach gewisse gewisse Einstellungen im Unternehmen, die sehr wohl allen bekannt sind und man darf es bloß nicht aussprechen.
Na gut, das sind die Tabuthemen. Ja, da also bedarf es meistens dann eher jemanden von außen, der das dann auch wirklich offen anspricht. Also das hat sich ja auch als sehr hilfreich erwiesen, da einfach von außen jemanden mal hineinzusetzen und der dann auch wirklich die Betroffenen anspricht. Das ergibt dann auch eine irrsinnige Erleichterung und wieder eine Dynamik. Das bricht Neues auf. Das ist so wie das Augenlicht öffnet sich wieder. Also du erkennst plötzlich die Dinge.
Ja, aber gut, prinzipiell muss man mal aufpassen, dass man eben diese Dinge einfach im vertraulichen Rahmen bespricht.
Definitiv.
Und das nur, wenn man es bewusst macht, dann sozusagen, ja, dann geplanterweise und nicht, indem man das eben vergisst.
Und stell dir vor, du kommst da rein und siehst irgendwie, mit wem du angeblich da anbandest und bist auch gar nicht der Meinung, dass das so ist, weil es dir eben nicht auffällt.
Das sind ja alles Meinungen. Das sind alles Meinungen, auch selbst, die man als Business-Analyst macht. Und wenn man der Meinung ist, hier gibt es irgendwie eine wichtige Beziehung, ja, dann ist das ja mal auch mal meine persönliche Erfahrung, die ich hier reinbringe. Und das sind ja keine Fakten.
Nein, und da ist, glaube ich, auch ganz wichtig, diese Interaktion auch zu suchen und das auch immer wieder zu hinterfragen. Also, dass du dir auch immer wieder dieses Flipchart hernimmst, diese Visualisierung und anschaust, okay, hat sich da was geändert? Sehe ich das immer noch so? Und wenn es zum Beispiel Widerstände gibt, die dann auch offen mit dem Auftraggeber oder dem Projektleiter anzusprechen und zu sagen, ich habe das Gefühl, der stellt sich quer oder da passt was nicht, wie sehen Sie das?
Ja, also ich habe genau so mal in einem Projekt einen sehr, sehr wichtigen Mitarbeiter, der Know-how-Träger ist, eben versucht aktiv einzubinden. Der war halt schon lange im Unternehmen und hat ein Vorsystem aufgebaut und es ging in dem Projekt eben darum, ein Software-System, ja, das zu ersetzen, das, was er mit aufgebaut hat, und sein Wissen war total wichtig, aber es war halt schwierig, weil er irgendwie so Angst gehabt hat, dass sozusagen sein Baby da jetzt abgelöst wird, ja, und es ist eine unsichere Zukunft. Kann natürlich sein, dass er dann immer gebraucht wird.
Genau,
solche Personen sind wichtig, aber wenn sie nicht richtig involviert sind, ja, dann können sie zur Gefahr werden.
Ja, das sind auch so die grauen Eminenzen eben, also die vielleicht andere Interessen haben oder die, also ganz wichtig sind natürlich die viel Wissen haben, was du jetzt vielleicht auch gar nicht erfassen kannst, dieses interne Knowledge Management. Das ist natürlich gefährlich, wenn es da nur einzelne Personen gibt, gerade in großen Unternehmen, die dann eben da mit Einfluss nehmen können und Projekte torpedieren oder halt in ihre Richtung ziehen können. Und das ist halt ganz wichtig, weil die einen ganz maßgeblichen Einfluss auf die Projekte nehmen, die zu identifizieren und zu schauen, okay, wie kann ich mit denen zusammenarbeiten? Aber du hast ja da auch ein schönes Organigramm, nicht Organigramm, ein schöne
Matrix
gezeichnet.
Ja, das ist so die, mit der ich oft arbeite.
Okay.
Eben nicht zur Kraftfeldanalyse, sondern mir eher anzuschauen in einer Matrix mit vier Feldern, wie der Einfluss von bestimmten Stakeholdern ist und wie deren Auswirkungen sind. Und dann kann man sich sozusagen anschauen, okay, wenn der Einfluss von einem Stakeholder sehr hoch ist und gleichzeitig auch die Auswirkung sehr hoch ist, dann ist es wichtig, die natürlich besonders zufriedenzustellen. Anders ist zum Beispiel, wenn der Einfluss gering ist, aber die Motivation, da mitzuarbeiten, sehr hoch ist, dann gibt es ja für andere Arten, damit mit diesen Stakeholdern umzugehen, zum Beispiel, indem man sie informiert und eben deren Wissen nutzt. Weil gerade die oft die sind, die so, sagen wir mal, als Prediger herumlaufen und eh immer alles wissen, aber nicht wirklich betroffen sind und deswegen oft die nicht gefragt werden.
Ja, sie können auch gute Multiplikatoren sein.
Genau, also weil sie sagen, das Wissen haben, aber nicht wirklich betroffen sind und relativ neutral sind. Ja.
Ja, die auf die Seite zu haben, ist sicher gut, ja.
Genau, und dann kann man sich in einem dritten Quadranten anschauen, wo der Einfluss gering ist und die Motivation gering. Das sind die sollte man zwar nicht vergessen, aber halt auch nicht überbewerten, weil die sind halt so tatsächlich halt auch nicht wichtig.
Aber auch nicht außer Acht lassen, weil niemand will es nicht wichtig beachtet werden.
Natürlich, ja. Also, wobei, ich meine, man hat da nur beschränkte Ressourcen. Also im Endeffekt, die Priorität werden sie nie bekommen. Aber
klar, das, aber trotzdem in die Kommunikation einbauen.
Ja, zum Beispiel informieren über, keine Ahnung, die sind dann übers Internet oder über E-Mail, Newsletter, über den Projektfortschritt eigentlich bestens informiert und fühlen sich nicht ausgeschlossen. Aber
genau. Halt, ja. Aber man weiß selber als Business Analyst, okay, ich brauche jetzt nicht Goldbahn auf seine Meinung legen.
Und ich finde solche Darstellungen, egal jetzt eigentlich in welcher Form, eigentlich immer hilfreich, weil ich persönlich halt ein visueller Mensch bin. Mir hilft das, das darzustellen, vielleicht auch mit unterschiedlichen Farben, um einfach zu wissen, um das sozusagen, dieses Bild prägt sich dann bei mir ein und ich kann das einfach abrufen, auch in Meetings, wo ich mir denke, ich weiß schon, der ist da links oben, der ist rechts oben.
Ja, deswegen ist auch gut, möglichst mit vielen Farben zu arbeiten oder eben, wie du sagst, mit Pfeilen und so weiter.
Genau, ja, das kann so einfach die persönliche Landkarte der Stakeholder werden.
Und das ist ein gutes Wissen, denke ich.
Was mir dann noch auffällt, diese Dimensionen in so einem Matrix können natürlich ganz beliebig sein. Also klassisch ist eben Einfluss und Motivation, aber andere Möglichkeit ist auch Einfluss und Auswirkungen auf die Stakeholder, dass man sich einfach anschaut, okay, wo ist die Auswirkung eines Projekts groß? Die sind natürlich dann meistens auch wesentlich interessierter daran.
Na, aber ich glaube, die Stakeholder, die halt sehr interessant sind, sind auch die, die das Projekt abnehmen, oder?
Ja, genau. Also das ist, denke ich mal, gerade aus der Business-Analyse-Sicht im Grunde, als Business-Analysten machen wir Empfehlungen für Lösungen und irgendjemand muss dann das, was wir sozusagen als Business-Analysten zusammengeschrieben haben oder zusammengefasst haben, eben abnehmen. Okay, ja, das sind unsere Anforderungen, ja, das sind unsere Ziele. Und
dein Job ist erledigt.
Genau, mein Job ist erledigt, wenn das Hackerl von den abnehmenden Stakeholdern ja, da ist. Das ist natürlich sich wichtig anzuschauen bei den Stakeholdern, wer wird das im Endeffekt abnehmen. Also ich habe das selber auch schon oft vergessen und es wird irrsinnig oft vergessen, sich das im Vorfeld zu überlegen. Und dann hast du sozusagen dein Dokument geschrieben und dann überlegst du dir, okay, und wer gibt das Go jetzt? Wer hat wirklich dieses Know-how? Und dann macht man das halt im Nachhinein schon wirklich schon öfters überlegt und sich sagt, okay, wer nimmt das? Na ja, klar, der und der und der und der. Und dann kommt so, da habe ich jetzt einen eigentlich vergessen, den habe ich nie gefragt, aber der muss das jetzt abnehmen. Und also solche Situationen, was mache ich schnell? Also deswegen ist es oft hilfreich, auch wirklich bei der Identifikation der Stakeholder sich gleich zu überlegen, okay, wer macht was?
Gibt es da eine Formel dazu, oder?
Naja, ich sag mal, das bekannteste Werkzeug dafür ist die RACI-Matrix.
RACI steht?
Steht für R, steht für Responsible, A steht für Accountable, C für Consulting und I für Informed. Das ist ja eigentlich das weit verbreitetste Methode dazu, aber auch wirklich sinnvoll, weil da geht es darum, eben bei jedem eins dieser vier Buchstaben zu machen, um anzuführen und um darzustellen, was dieser Stakeholder eigentlich macht. Und zum Beispiel bei der Abnahme kann ja einfach sein, also bei diesen Business-Analyse-Tätigkeiten, responsible ist fast immer der Business-Analyst, weil der Business-Analyst muss dafür sorgen, dass abgenommen wird. Aber accountable ist zum Beispiel der abnimmt. Der entscheidet das. Der ist sozusagen verantwortlich dafür, dass das, was ich als Business-Analyst erhoben habe, dass der das abnimmt. Dann das C steht eben für Consulting. Sie werden vielleicht beratend hinzugezogen. Kann jetzt zum Beispiel sein, dass ich zu einem Fachexperten geht, der mich da eben berät, wenn ich mein Anforderungsdokument geschrieben habe, ob das eben so korrekt ist. Oder natürlich auch der abnimmt, dass der noch jemanden zu Rate zieht. Aber die Abnahme wäre in dem Fall eben immer der accountable ist.
Und I? Informed?
I ist informed, das sind die Stakeholder, die einfach informiert werden müssen. So, das sind unsere Anforderungen, das ist unser Business Need. Das sind unsere abgenommenen Anforderungen, das sind einfach die, die dann die Information bekommen, die im Verteiler mit drinstehen, aber die nicht selbst entscheiden können.
Das sind wahrscheinlich auch die mit der geringen Einflussnahme und
genau, hohe Einflussnahme in der Matrix ist natürlich immer, das sind meistens die das dann noch irgendwie abnehmen, zumindest formell. Also da bei der Abnahme zeigt sich halt auch, da gibt es einfach formelle Regeln meistens, wer kann jetzt so etwas abnehmen. Und die Informellen sind dann häufig die, die in dem Consulting drinnen stehen. Und wenn die dann nicht beratend hinzugezogen werden, naja, dann fangen sie an, ihre informelle Kraft sozusagen zu verwenden. Mhm. Deswegen kann das auch durchaus ja, passend zusammen.
Ja, super. Ich glaube, das war eigentlich eine tolle Zusammenfassung über die Stakeholder-Analyse. Immer aktuell halten oder was ist dein Tipp?
Ja, ich denke, der wichtigste Tipp ist, sich das immer wieder anzuschauen. Das nicht nur einmalig zu machen, sondern immer aktuell zu halten. Ich habe es ja auch ganz am Anfang gesagt, ganze Business-Analyse ist eigentlich ein rekursiver Prozess, wo man Dinge immer wieder macht. Und gerade bei den Stakeholdern ist es wichtig. Ich glaube, es gibt kein Projekt, wo man nicht irgendwo zwischendurch draufkommt, dass man jemanden vergessen hat. Mhm. Aber gerade dann ist es umso wichtiger, den gleich an Bord zu holen, gleich anzurufen oder irgendwie zu kontaktieren.
Proaktiv agieren.
Mhm. Ja, und halt dann in der persönlichen Liste der Stakeholder gleich einzufügen. Ja, um ihn eben beim zweiten Mal dann auf jeden Fall nicht mehr zu vergessen.
Super. Ja, das war... sehr spannendes Thema heute.
Ja, wir kommen jetzt noch zu ein paar News.
Ja, zum Beispiel zum BE Camp.
Events für Business-Analysten.
Vom 9. bis 10. Mai 2014 planen wir in Wien das erste BE Camp.
Ja, das BE Camp für Business-Analysten.
Das soll eine offene Lernplattform sein. Also wir haben uns das angedacht, dass wir das ähnlich einer Open Space Konferenz oder einer Unkonferenz, ist ja momentan ganz modern, gestalten.
Ja, weil einfach der Gedanke ist, Vorträge allein ist ein bisschen langweilig auf Dauer. Wir
sind für die Kaffeepausen.
Genau, die Kaffeepausen gehören verlängert. Das ist ja die Idee von den Unkonferenzen, die Kaffeepause zum eigentlichen Event zu machen. Ja.
Einander kennenlernen, miteinander Erfahrungen austauschen. Dazu wollen wir die Plattform anbieten.
Genau, das wird eben stattfinden in Wien.
Mhm. Von 9. bis 10. Mai, wie gesagt. Und nähere Infos findet ihr unter be-camp.org.
Ja, dort wird dann in Bälde auch die Anmeldung möglich sein. Wir haben uns gedacht, den Beitrag für den Eintritt wollen wir möglichst gering halten. Also wir wollen das organisieren, um der BA-Community, um sie zu stärken. Aber das wird an sich, die Veranstaltung ja, wird Non-Profit sein. Das heißt, wir werden schauen, dass wir unsere Kosten, die wir dadurch haben, decken können.
Durch Sponsoren und Unterstützer.
Ja, das heißt, wenn ihr selbst an einem Thema interessiert sind und vielleicht eure Firma auch hier als Sponsor auftreten will, dann schreibt uns einfach eine Mail.
Ja, aber auch wenn ihr Ideen zu Session habt oder zu Impulsvorträgen, was ihr gerne hören würdet, ob ihr euch gerne einbringen würdet und wie.
Ja, weil der Ablauf wird so sein, wir werden am Anfang, am Morgen, das ist ja ein Freitag, ein paar Impulsvorträge vorbereiten. Da suchen wir natürlich auch noch interessierte Business-Analysten und Experten aus anderen Bereichen mit Themen, um hier Impulse zu geben.
Müssen aber keine Business-Analysten sein.
Genau, aber halt mit dem Thema sozusagen etwas anfangen können, einfach von allen Bereichen. Wir wollen das interdisziplinär gestalten.
Über den Tellerrand schauen.
Genau, über den Tellerrand schauen. Ja, und das werden eben diese Impulsvorträge sein und dann geht es mehr über in die Open-Space-Veranstaltung, wo man einfach schauen, okay, welche Themen interessieren die Leute und dass wir dann in einzelnen Tracks das diskutieren. Und dann wieder gemeinsam vorstellen und am Samstag wird das ähnlich ablaufen.
Ja, und am Abend, am Freitag gibt es noch ein Socializing Networking.
Genau.
Super, wir freuen uns drauf.
Also schaut drauf vorbei unter becamp.org.
be-camp.org.
Genau. Ist natürlich auch verlinkt in den Shownotes.
Ja, und bei Ideen und Vorschlägen bitte sofort euch melden. Das wird uns sehr helfen. Vor allem dann können wir auch das nach euren Interessen gestalten.
Genau, es soll wirklich eine Community-Event sein.
Wir freuen uns drauf.
Von Business-Analysten für Business-Analysten.
Genau. Ja, dann vielen Dank fürs heutige Zuhören. Wir freuen uns auf die nächste Episode. Und wenn ihr Fragen habt oder Feedback, dann schreibt uns einfach.
Oder hinterlasst einen Kommentar.
In den Shownotes. Genau. Also bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.